willkommen zum Podcast Der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Heute freue ich mich auf ein Thema, das ich sag mal, vor ein paar Jahren noch als eigenartig gesehen hätte, ja, was aber jetzt sehr, sehr viel tatsächlich mit Leadership zu tun hat. Und es geht um Spiritualität und Leadership. Und in dem Interview soll es jetzt darum gehen, dass wir beide Säulen zusammenbringen, damit wir uns selbst, unser Team und unser Unternehmen gesund und erfolgreich führen können. Mein Gast ist Robert Hofmann, und ich kenne Robert vom Burnout-Netzwerk. Er begleitet als Mentor und in Kombination mit Hypnose und Körperarbeit Menschen. Genau, und unser Ziel ist es heute, so ein bisschen den Hokuspokus von diesem ganzen Spiritualität wegzukriegen, um aber gleichzeitig zu schauen, wie man eben die beiden Themen Führung und Spiritualität zusammenbringen kann. So, dann bin ich ganz gespannt auf unser Interview. Herzlichen Dank, dass du da bist, Robert.
Hallo, grüß dich. Ich freue mich auf das Interview mit dir tatsächlich, weil es, wie du schon gesagt hast, diese zwei Themen so, also es hält zwar Einzug in die Wirtschaft, die Spiritualität, aber eher so im privaten Bereich, und die Leute tragen das natürlich dann ins Unternehmertum und ins Leadership mit rein, aber auch umgekehrt. Deswegen freue ich mich, darüber zu sprechen heute. Ja,
klasse, dass du da bist. Also ich kenne auch wenige Leute, die so ein Spektrum einfach haben, was das Thema Spiritualität, aber auch Körperarbeit angeht. Magst du uns da einfach mal mitnehmen, woher du kommst und wie du eigentlich auf diese Themen gekommen bist und was vielleicht auch so die Säulen von dem sind, was du den Leuten mitgeben kannst?
Ja, gerne. Also eine Reise. Ich habe in meinem kurzen Leben, sage ich mal, bin noch relativ jung gefühlt, ne? Also Sportler, und mein Körper funktioniert wunderbar. Und mein Kopf mittlerweile auch. Das war noch nicht immer so. Also ich komme aus dem Leistungssport, und ich war halt manchmal sehr, sehr gut und manchmal war ich sehr, sehr schlecht. Und obwohl mein Körper immer in den Tests Bestleistungen vollbracht hat und so weiter und so fort. Und da kommt das also aus der Kampfkunst, Kampfsport. Habe leistungsbetrieben Kampfsport gemacht, leistungsorientiert. Aber habe auch die Philosophie zum Glück mitbekommen von der Kampfkunst sozusagen. Und deswegen, und weil ich sehr, sehr geduldige Lehrer hatte, sage ich mal, bin ich sehr, sehr gut in den Körper gekommen. Und das Psychische hat mir immer so einen Strich durch die Rechnung gemacht in meiner Leistungssportkarriere. Und so bin ich dann eigentlich durch meine Arbeit und Hilfe zur Selbsthilfegründen mehr und mehr in Richtung Emotionen, Psychologie gekommen. Weil auch in der Arbeit als Körpertherapeut und Trainer dann letztendlich Leute zu mir gekommen sind, die psychosomatische Schmerzen hatten. Und da habe ich dann halt immer mehr gemerkt, dass Emotionen das Thema sind und dass das ganz, ganz eng zusammenhängt mit unseren Gedanken, die wir so haben. Und so bin ich dann eben zur Hypnose gekommen, ja.
Okay. Wenn man jetzt Hypnose in den Raum schmeißt, ne? Also da denken vielleicht manche an die gackernden Menschen auf der Bühne oder irgendwie so interessante Sachen. Kannst du uns da mal mitnehmen, was ist denn Hypnose eigentlich und wie funktioniert das, dass man Hypnose, ja, Menschen vielleicht sogar beibringt oder einfach so ein bisschen den schlechten Ruf wegbekommt?
Ja, da sehe ich mich dann schon auch so ein bisschen als Missionar oder so eine missionarische Funktion, die ich da einnehme, weil wie du schon sagst, die Showhypnose und das alles ist zwar lustig zuzusehen, aber wenn es dann um tiefere Themen geht, um Traumata, um Schattenthemen und so weiter und so fort, das ist dann nicht mehr lustig, also für die meisten Leute zumindest nicht mehr lustig, bis man drüber lachen kann. Dann ist es wieder lustig und dann hat man das Thema auch bearbeitet sozusagen. Aber was ist Hypnose für mich? Also im Grunde genommen ist, was wir verstehen sollten, ist, dass wir eigentlich 24/7 in Trance sind. Was ist eine Trance? Eine Trance ist einfach ein Bewusstseinszustand und es gibt verschiedene Bewusstseinsebenen, Bewusstseinsstufen, und im Grunde genommen befinden wir uns den ganzen Tag in unterschiedlichen Bewusstseinsstufen und Bewusstseinstiefen, die manchmal konstruktiv und manchmal destruktiv sind. Und der Punkt, an den ich dann gekommen bin, ist, dass ich mir einfach bewusst darüber geworden bin, in welchen Zuständen ich gerade mich befinde, mich auch selbst in die Zustände versetzen kann, und dann halt hergehe und sag, okay, was kann ich jetzt für einen Zustand gebrauchen, und mich dann in die entsprechende Trance versetze, die für mich konstruktiv ist sozusagen, die mich weiterbringt und meinen Zielen dienlich ist. Ja, deshalb nenne ich das auch Hypnomentalismus, ne? Weil die Hypnose ist ja letztendlich eigentlich nur das Fahrzeug in einen Bewusstseinszustand. Und die Bewusstseinsebenen sind dann, ist dann das, was ich anstrebe damit sozusagen. Ja.
Ja. Wenn wir jetzt Trance haben, weil du sagst, wir befinden uns eigentlich die ganz, also ganz oft am Tag in Trance, merken das aber wahrscheinlich gar nicht, ja. Was ist der Unterschied zwischen Trance und Hypnose dann?
Also Hypnose ist sozusagen das Fahrzeug, das Vehikel in die Trance. Also Hypnose ist die Technik, ganz einfach, wie ich mich in Trance versetzen kann. Wie in der Meditation, es gibt Atemtechniken, es gibt Zähltechniken, es gibt verschiedene Induktionen, also Trance-Induktionstechniken sozusagen. Wenn ich den Leuten Selbsthypnose beibringe, dann bringe ich denen auch die Techniken bei. Ja. Und ja, und die Trance selbst ist dann eben ein Bewusstseinszustand, der mich mit mir selbst verbindet, ja, wie oft wir einfach im Verstand sind, ja, und im Verstand zu sein, heißt im Grunde genommen, dass ich Bedenken habe, Bedenken, dass etwas nicht funktionieren könnte, und das ist im Grunde genommen eigentlich gleichzustellen mit einer unbewussten Angst, und dann muss ich, wenn ich Bedenken habe, dass was nicht funktioniert, dann muss ich drüber nachdenken. Und dann befinde ich mich im Verstand. Und manchmal weiß der Körper halt einfach die Lösung schon oder der Rest des Organismus. Wenn ich mich aber ständig im Verstand befinde, dann höre ich gar nicht, was der Rest meines Organismus sagt. Ne? Und die Trance, die ich anstrebe, ist eigentlich so dieses Verbundensein mit dem Unterbewusstsein, dem kollektiven Unbewussten, also alles, was uns die Informationen zuspielt, die wir brauchen, um weiterzukommen. Ne?
Ja, also geht es dann darum, dass man einfach die Ressourcen, die man hat, den Verstand natürlich auch, aber alle anderen Ressourcen, die man hat, halt nutzen kann in Momenten, wo man eben in die Angst reinfällt zum Beispiel oder wo man irgendwie nicht weiterkommt. So?
Exakt, ja genau. Ja. Es ist ja, Trance ist ja auch so dieser Fight-or-Flight-Modus. Ne? Da gibt es für mich noch einen dritten, das ist, dass ich stelle mich tot. Ne? Mittlerweile merkt man ganz, ganz oft, dass so dieses Prokrastination ist zwar nicht ganz totstellen, aber ich verliere mich in irgendwelchen Akten, Aktionismus, der dann mich gerade gar nicht weiterbringt zum Beispiel, ne? Oder ich sitze rum und mache irgendwas, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen wollte. So, oder ich flüchte mich in die sozialen Medien. Das ist für mich gleichzustellen mit ich stelle mich tot. Ne? Ja. Weil ich flüchte zwar, aber ich bewege mich nicht. Ja, das ist total verrückt.
Ja.
Genau, also diese drei Zustände sind ja auch Trance-Zustände. Und am Ende des Tages geht es wirklich darum, sich da rausholen zu können aus diesen Zuständen, ne, um dann eben wieder, ja, auf seinen Weg zu kommen.
Ja. Der Podcast ist ja spezifisch für neue Führungskräfte. Und wenn ich mir da jetzt mal überlege, wie oft die in diesen Trance-Zuständen eigentlich sind, obwohl sie eigentlich gar nicht rein wollen. Also diese Ohnmacht zum Beispiel, ne? Also es geht in den Coachings, die ich mache, ganz oft um den Switch zwischen Fach und zur Führungskraft. Und dann auch so dieses hinter was herrennen, Zeitmanagement funktioniert nicht mehr, ich werde nicht ernst genommen in meiner Führungsposition, weil das oft auch eben junge Leute sind und ich fühle mich irgendwie nicht fähig, aber ich denke ja, ich muss jetzt nochmal einen draufsetzen, damit sie mich auch wirklich ernst nehmen und ich bin jetzt Chef und so weiter, ja. Was kann denn so eine Menschen, der einfach völlig sich verrennt, sage ich mal, Trance, Hypnose und vielleicht auch das mit dieser Körperarbeit bringen, damit er wieder so weit zurückkommen kann zu sich, damit er dann eben gesund mit diesem Stress und den Herausforderungen umgehen kann? Hast du da eine Antwort dazu?
Ja, es geht ja um die Rollen in unserem Leben, ne? Also neben unserer Identität und dem, was wir wirklich sind, sozusagen, spielen wir verschiedene Rollen. Ne? Für mich zum Beispiel ist das Vatersein oder ja auch Hypnosetherapeut, ja, oder was auch immer, es sind immer Rollen. Auch wenn ich Fußball spiele mit irgendjemandem, dann bin ich gerade der Fußballer, dann spiele ich die Rolle sozusagen. Und ganz, ganz oft, sag ich mal, sind wir da nicht unbedingt frei, sondern wir haben mit bestimmten Rollen, seines Lehrer oder Vater oder Chef oder Mitarbeiter, haben wir eigene Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir haben uns Vorbilder gesucht, wir haben uns irgendwelche Menschen gesucht, die nach unserem Ermessen erfolgreich sind, haben uns an denen orientiert. So. Und wir hatten kaum Menschen, die uns, also das geht uns in unserem Zeitalter, in unserer Generation geht es uns so, wir hatten zwar Menschen, die es gewollt haben, es war gewillt, dass wir diese Fähigkeiten entwickeln. Aber das Lehrsystem oder wie wir gelernt haben, das war eher so richtig falsch. Das war sehr bewertend. Wenn du gut warst in was und hast es genauso gemacht, eine 1, ansonsten eine 6 und so weiter und so fort. Das war mit sehr viel Bewertung verbunden. Demnach kommt eben die Angst, dass ich was falsch mache, so, oder dass ich eine 6 bekomme oder dass ich keine Anerkennung bekomme oder dass ich halt Tadel bekomme anstatt Lob. Dieses Lob und Tadel-Ding, ne? Das hat uns unsere Generation und vor allem auch die neuen, ja, aber auch die älteren Führungskräfte sehr, sehr geprägt.
Mhm.
So. Das ist das eine. Und dann kommen eben noch Übertragungssituationen zustande. Und da gehe ich immer gern so ein bisschen auf Freud ein, weil diese Übertragung gegen Übertragungssituation, die, finde ich, hat Freud sehr, sehr gut beschrieben. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Manchmal schlüpfe ich, ohne dass ich es merke, in eine kindliche Rolle. Dann verhalte ich mich wie der Sohn, ne?
Ja.
Der dem Vater was recht machen möchte. Und manchmal schlüpfe ich, ohne dass ich es merke, unbewusst in eine Vaterrolle und werde automatisch zu der Autorität, die mir früher vielleicht sogar Schmerzen zugefügt hat.
Mhm.
Ja,
ja.
Weil ich es nicht anders gelernt habe. Und sich von all diesen, sage ich mal, Mustern, die ich da aus der Erfahrung heraus übernommen habe, mich zu lösen und mein Inneres richtig zu spüren, wie ich mit Menschen umgehe. Ich spreche auch von sozialer Kompetenz, ja, emotionale Intelligenz und so weiter und so fort. Das dürfen wir jetzt nach und nach wieder mehr auch in das Thema Leadership und Unternehmertum integrieren, ja.
Mhm. Ja.
Weg von den Rollen. Ja.
Weg von den Rollen, okay.
Aha. Ja.
Okay. Also ich gucke gerade irgendwie, wie man das so zusammenbringt. Also auf der einen Seite geht es ja viel um Bewusstmachen, oder?
Genau.
Ja, genau.
Ja.
Also es geht um das Bewusstmachen, in welcher Rolle bin ich gerade, wie ticke ich gerade, welche Situation ist es gerade und wer möchte ich eigentlich sein? Also
genau.
Nicht reinzurutschen in irgendwie was, sondern zu gucken, okay, wie komme ich denn jetzt so zurück, dass ich das bewusst mache? Wenn ich jetzt überlege, wie Führungskräfte, also nur mal angenommen, ich habe gerade zum Beispiel mache ich viel Burnout-Prävention auch für junge Führungskräfte, die sind dann so um die 30 ungefähr, die rutschen da ganz schnell rein, weil von außen auch noch Herausforderungen kommen. Also das heißt, die kriegen vom eigenen Chef dann noch gesagt, also das musst du und das musst du und die Mitarbeiter sagen, wir wollen aber das und das. Ja. Wie bekomme ich denn, wenn das ist ja eine riesen Erwartungshaltung, die auch noch von außen kommt, wie komme ich denn dann trotzdem zu mir zurück, um zu sagen, stopp, ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf mich und nehme einfach diese paar Minuten oder eine Routine oder irgendwie was, ne? Vielleicht hast du da auch die eine oder andere Idee dazu, um in den Zustand zu kommen, in dem ich auch wieder tatsächlich erfolgreich sein kann. Ne? Du hast, ich glaube, ein Post ist von dir auch Erfolg beginnt im Kopf oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber...
Ja, irgend sowas habe ich mal irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Die Schwierigkeit besteht halt immer darin, wenn ich zwischen den Stühlen stehe, ne? Und du hast dieses gerade so schön beschrieben mit über ich und es. Das heißt, wir haben die Mitarbeiter haben Bedürfnisse.
Ja.
Dann haben wir das über ich, das ist so der Vorgesetzte, der seine Erwartungen und sein, ne? Und dann steht die Führungskraft als ich dazwischen. Das kann man auch wieder anhand dieses Freudschen Konzepts ganz gut erklären. Das Problem ist, dass das Ich psychische Probleme bekommt, ja. Wenn das Es und das Über-Ich sozusagen zu weit voneinander entfernt sind. Heißt jetzt in dem Kontext, in dem wir sprechen, sind die Mitarbeiter und dann sind da die Vorgaben, sage ich mal, der Vorgesetzten und den Zahlen umsetzen oder zum Beispiel solche Geschichten, die Ziele halt am Ende. Ne?
Mhm.
Und die Führungskraft, die dann da dazwischen steht. Und umso weiter diese Grätsche geht von den Ansprüchen des Unternehmens und den Zielen, zu das, was die Mitarbeiter leisten können, umso mehr muss das Ich, also die Führungskraft, zwischen den beiden Instanzen vermitteln, umso stressiger ist das Ganze. Ne? Die Frage war jetzt im Grunde genommen, wie schaffe ich es, da in meiner Mitte zu bleiben, im Grunde genommen. Und das ist halt schwierig, definitiv, wenn die so weit auseinander sind. Das heißt, im besten Fall schaffe ich es, so zu vermitteln, dass die Führungskraft, also mein Vorgesetzter, wenn ich mich jetzt in die Führungsrolle reindenke, ein bisschen toleranter ist, was die Zahlen betrifft und sagt, okay, wir haben, ne, also wenn von Unternehmensseite ein bisschen auf die Mitarbeiter zugehen, ne, und zu gucken, was brauchen die Mitarbeiter eigentlich wirklich. Aber die Mitarbeiter dann auch nicht nur am Motzen und am Meckern und ja, wir brauchen dies und wir brauchen das, weil die ganz, ganz oft auch irgendwie so wie Kinder agieren und sagen, ganz viel fordern, aber wenig geben wollen. Ich habe selber 2 Kinder und du kannst den ganzen Tag mit denen den schönsten Tag verbracht haben. Am Abend wollen sie doch noch die Fernsehsendung gucken, wollen noch ein Eis, wollen noch dies, wollen noch das. Also sie sind sehr viel am Fordern aus den Impulsen heraus. Aber wenn man dann mal sagt, jetzt räum aber mal dein Zimmer auf, dann ist schwierig, ne? Und ich beobachte das in Unternehmen tatsächlich auch ganz, ganz oft, ne? Mhm. Also von daher ist es immer ein Aufeinanderzugehen, was der Führungskraft in der Mitte das Ganze leichter macht. Eine Sache gibt's dann noch, was die Führungskraft, die da zwischen den Stühlen steht, beachten kann. Und zwar sind einfach die Emotionen, ne? Die Emotionen laugen einen komplett aus. Ja, das heißt also, wenn ich mich zwar auf der einen Seite mitfühlend mit meinen Mitarbeitern verbinden kann und auf der anderen Seite natürlich auch den Vorgaben gerecht werden möchte, dann kann das ganz, ganz schnell mal in einer ganz, ganz tiefen Frustration oder sogar Wut enden. Mhm. Ne? Und da ist es eben wichtig, sich mit seinem Körper zu verbinden, um eben diese Emotionen wahrzunehmen. Diese Emotionen dann auch kommunizieren zu können auf konstruktive Weise. Das ist so das eine, die eine Bewusstseinsebene. Und auf der anderen Bewusstseinsebene dann eben mit der Hypnose selbst eben diese Anknüpfung zur geistigen Welt, sage ich immer, also zu seinem eigenen Unterbewusstsein oder Intuition, kann man auch sagen, ne, zu schaffen, um dann die eigenen Antworten besser zu hören. Sagen, wann arbeite ich gegen mich selbst? Mhm. Wann arbeite ich für mich selbst? Wann arbeite ich gegen mich selbst für das große Ganze? Mhm. Wie viel gibt mir das? Ne? Also ganz viele Reflexionsfragen, worauf ich dann Antworten finde durch die Hypnose. Ne?
Mhm. Ja, ja. Also ich versuche das jetzt mal, weil wir haben jetzt so, wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn es denn da schon so ist. Ne? Also wenn ich mich im Hamsterrad fühle, wenn ich mich in dieser Sandwich-Position fühle, wenn ich eben gerade, also oder die Probleme, die ich haben kann, wenn es eben Erwartungen von allen Seiten sind. Was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass es auch viel um Kommunikation auch geht. Ne? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich zwar weiß, okay, also das ist jetzt nicht fair, was da jetzt da draußen passiert, aber eben es nicht schaffe zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite aber auch so dieses, ich nenne es mal Erden oder das, was da so rumschwirrt, ne? Dieses Hamsterrad sich bewusst zu machen und sich auch zu trauen, sich das bewusst zu machen, wo ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann so eine Hypnose halt einfach auch helfen, sich das nicht nur bewusst zu machen, sondern auch freundlich bewusst zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu...
Ja.
Okay, nur nix, sehr gut.
Ja. So ist es, ja.
Jetzt ist halt die Frage, was kann ich denn tun, damit ich erst gar nicht in diesen Strudel reinkomme, also in dieses Hamsterrad? Gibt es da, wenn ich Hypnose lerne, wenn ich diese Selbsthypnose lerne, gibt es da schon Möglichkeiten, wie ich sage, okay, da komme ich erst gar nicht in diesen Strudel rein, weil dann habe ich ja schon den Stress und muss irgendwie rauskommen. Kann ich da irgendwie was präventiv machen mit eben zum Beispiel Hypnose?
Ja, jetzt wird es metaphorisch. Ich finde das Thema Hamsterrad und Strudel, diese 2 Wörter, die finde ich ganz, ganz wichtig. Sagen wir mal, weil das Hamsterrad ja selbst eigentlich metaphorisch eher etwas ist, was nicht angetrieben wird, außer es befindet sich jemand im Hamsterrad, der das Hamsterrad antreibt.
Mhm, stimmt, ja.
Deswegen finde ich Strudel eigentlich cooler, weil der Strudel, den gibt es schon. Und da will ich, wenn ich da reinkomme, dann zieht es mich ja wie so eine Sogwirkung nach unten in den Strudel hinein, sozusagen. Mhm. Ne? Was wiederum aber die Gefahr birgt, dass ich da nie wieder rauskomme und einfach irgendwie im Strudel verschluckt werde, sozusagen. Mhm. Deswegen gefällt mir in dem Kontext Hamsterrad eigentlich wieder besser, weil da kann ich selbst entscheiden,
ja,
wann ich einsteige und es antreibe.
Mhm.
Und wann ich aussteige,
mhm,
und mir die Pause gönne, sozusagen.
Ja.
Und das Rad dreht sich trotzdem weiter. Und das ist das Verrückte beim Hamsterrad, es dreht sich ja eigentlich nicht weiter. Das heißt, die Idee ist ja, das Hamsterrad muss ich antreiben. Aber das Leben funktioniert eigentlich wie ein Laufband. Lass mal, ne? Also das läuft. Und du hast es einmal angeschalten in einer bestimmten Geschwindigkeit, ja, die Geschwindigkeit, die das Leben halt gerade von dir verlangt, sozusagen. Das ist auch manchmal musst du dich schneller bewegen, manchmal langsamer. Ja, das fordert das Leben so. Aber du hast immer die die Selbstermächtigung, die Macht über dich selbst zu sagen, okay, jetzt steige ich ein und jetzt steige ich aus. Weil das Hamsterrad oder das Laufband in dem Fall sich ja auch ohne mich weiter dreht, sozusagen. Ne? Also die Welt ist nicht auf mich angewiesen. Und diese Nichtigkeit, ne, weil wir so selbstlos sind wir noch gar nicht, dass wir sagen, boah, ohne mich läuft das auch alles cool. Ne? Da sind wir auf der einen Seite, versuchen wir zu kontrollieren, auf der anderen Seite versuchen wir uns natürlich unseren Status zu erarbeiten und eine gewisse Gewichtigkeit auch, eine, ich will mich gewichtig fühlen in dieser Gesellschaft, ja. Das sind so die inneren Antreiber ganz, ganz oft. Aber da in die Demo zu gehen und zu sagen, ja, eigentlich ist es scheißegal, ob es mich gibt oder nicht, die Welt dreht sich trotzdem weiter, ist eine ganz gesunde oder kann eine ganz gesunde Einstellung sein, tatsächlich, ja.
Ja, spannend, ne? Weil Führungskräfte, also das größte Thema, also neben Burnout-Prävention, was halt so mein Steckenpferd ist, aber das größte Thema, wenn es um Führung geht oder wenn ich Leute unterstütze, in die Führungsrolle reinzukommen, ist Delegieren lernen. Also ich sage sogar, Delegieren ist die große Kunst guter Führung, ja. Und wenn ich das einmal begriffen habe, das Hamsterrad dreht sich ohne mich weiter, das Laufband geht ohne mich weiter, das Unternehmen läuft auch ohne mich, ja, dann darf ich aber das vielleicht auch vorbereiten, ja. Und mir das bewusst machen, okay, also die Rolle, die eine Führungskraft hat, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, wie gestalte ich die denn, damit ich auch einen Mehrwert für dieses Unternehmen, für mein Team, aber natürlich auch für mich selbst haben kann. So.
Ja, definitiv, ja. Also das mit der Rolle sehe ich auch so, wenn ich vorhin gesagt habe, keine Rolle verfolgen, also keine der erlernten Rollen. Ne? Das muss man vielleicht nochmal definieren, weil vieles von dem haben wir aus Erfahrung und Erziehung übernommen sozusagen. Ja. Und das wieder zu hinterfragen, sich diese Rolle, diesen Archetyp, den ich übernommen habe auf meinem Entwicklungsweg, einfach nochmal hinzustellen, zu sagen, okay, ist das noch zeitgemäß? Führt es noch zum Ziel? Ist es dienlich? Und so weiter und so fort. Und den dann zu tauschen oder zu einer neuen Rolle, die dann in dem Moment zeitgemäß dienlicher ist. Ne?
Ja.
Das ist halt perfekt. Deswegen bin ich auch schon voll bei dir, was die Rollen angeht und so.
Ja. Ne? Ja, genau. Mir ist es auch immer wichtig, dass die Leute wissen, dass sie ihre Führungsrolle nur auf Basis der eigenen Persönlichkeit aufbauen können. Also anders geht es nicht. Ne? Was du sagst mit dem Hinterfragen von den erlernten Rollen, die uns aufgedrückt werden sollen oder aus der Kindheit oder was auch immer, dass man sich da auch einfach mal traut, hinter die Kulissen zu gucken. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Du hast einen Post, der heißt Jenseits des Verstandes. Lass uns da gerne mal reingucken. Ne? Also was ist eigentlich das Unterbewusstsein für dich und wozu können wir das nutzen? Nicht nur, wenn es um Führung geht, sondern natürlich gerne auch für uns selbst.
Jenseits des Verstandes, ja. Jenseits ist ja so das Jenseits. Also das Jenseits, wie verstehen wir das Jenseits als solches? Das ist ja da, wo die Geister sind, sozusagen. Ne? Das ist auch schön, weil ich mich, sage ich mal, auch im Zuge des Podcasts noch mal ein bisschen mit dem Begriff einfach Spiritualität auseinandergesetzt habe. Aber da kommen wir später drauf. Erstmal das Jenseits. Das Jenseits ist ein Raum, in dem du alles und nichts findest, sozusagen. Also es ist alles und nichts. Damit tun wir Menschen uns generell schon mal schwierig.
Ja,
weil wir brauchen immer was Greifbares, so, ne? Und das ist das Thema, dieses Vertrauen zu haben, dass in diesem Riesenraum von alles und nichts im richtigen Moment die richtige Antwort zu mir kommt.
Ja. Aha.
Das ist schon mal geil. Ne? Das heißt also, ich habe einen riesengroßen Werkzeugkoffer und ich weiß, da ist alles drin, was ich brauche. Alles. Ne? Und dieser Werkzeugkoffer steht für mich, für den Organismus. Ja, das heißt, als solches, wie du vorhin auch schon gesagt hast, der Verstand ist wichtig, unglaublich wichtig. Ja, der plant, der strukturiert, der macht das alles, was in diesem Werkzeugkoffer, der weiß, okay, ich will das bauen. Ich habe Werkzeuge und ich brauche für diesen Nagel dieses Werkzeug und so weiter und so fort. Ne? So, das ist wunderbar. Allerdings steht der Werkzeugkoffer eben nicht nur für den Verstand, sondern der Verstand ein Werkzeug im Werkzeugkoffer. Genauso wie das Unterbewusstsein ein Werkzeug im Werkzeugkoffer ist. Sondern der steht vielmehr für den Organismus. Körper, Geist und Seele sozusagen, wenn man das jetzt mal so spirituell ausdrücken möchte. Ne? Und aus dieser Instanz, also aus diesem Organismus heraus, kann ich mir die Antwort, ergo das richtige Werkzeug holen sozusagen. So verstehe ich das Ganze.
Okay. Also wenn man jetzt aber sich das jetzt so anhört, man hat sich vorher jetzt noch nicht wirklich damit beschäftigt, ne, dann macht es vielleicht auch ich weiß nicht, ob es Angst macht, vielleicht auch einfach merkst du Leute, die dann sagen, ah, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen. Ja.
Ja.
Also das hat ja jetzt überhaupt nichts mit meinem Job zu tun.
Ja.
Ja. Warum lohnt es sich denn trotzdem, sich damit zu beschäftigen, spezifisch auch gerne als Führungskraft?
Ich bleibe einfach mal bei dem Werkzeugkoffer-Metapher, weil manchmal sind da Werkzeuge drin. Ich habe mir mit dem Hammer mal auf den Nagel gehauen, so bumm, das hat wehgetan. Ja. Dann nehme ich den nie wieder raus.
Okay.
Ja? Oder mit dem Messer habe ich mich in die Hand geschnitten. Da denke ich mir, oh mein Gott, ein Messer darf ich nie wieder benutzen. Und das Messer, ich meine, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört, das Messer ist ja grundsätzlich nicht böse. Ja, du kannst mit dem Messer kannst du irgendwie Karotten schneiden und kannst dir selber was Gesundes zu essen kochen. Ja, du kannst aber auch jemanden erstechen damit. Mhm. Ne?
Ja.
So. Also, und die Angst ist meistens vor diesem Schmerz, den ich schon mal hatte.
Okay.
Also, dass ich quasi, die Angst ist Retraumatisierung. Das heißt also, die meisten Leute sind sich halbbewusst bewusst darüber, dass wenn sie ihre Schattenthemen, ihre Traumata und so weiter angehen, dass das war ja schon mal recht schmerzhaft. Und deswegen sagen die Leute lieber, nee, in diesen Löwenkäfig gehe ich jetzt nicht noch mal rein, der hat mich schon mal gebissen, den lasse ich jetzt zu.
Ja.
So, ne? Jetzt geht's aber darum, diesen Löwen zu zähmen, ja, weil der Löwe mir halt eben auch was bringen kann, ja, oder wieder zurück zu dem Messer, ich muss das Messer, das darf ich wieder anfassen, vielleicht hat mir damals ein Skill gefehlt, eine Fähigkeit, die dazu geführt hat, dass ich mich mit dem Messer geschnitten habe. Aber jetzt sind ja Jahre vergangen. Ja, jetzt bin ich vielleicht 10 Jahre älter, vielleicht 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre älter. Das heißt, ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Das heißt, ich werde später dieses Messer wesentlich bewusster einsetzen, wie vor 15, 20 Jahren. Ne? Mhm. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, ist, ich würde es tatsächlich nicht alleine machen. Ja, da gibt es Leute wie dich, da gibt es Leute wie mich, die halt zum Beispiel ein sicherer Fels in der Brandung sind, der einfach sagt, okay, ich gebe dir diesen Raum, diese Sicherheit, wir schauen uns gemeinsam dieses Messer nochmal an, vielleicht klebt da auch noch ein bisschen Blut dran, aber wir machen es sauber, wir gucken, was können wir mit diesem Messer dann am Ende des Tages Konstruktives schaffen.
Mhm.
Ne?
Ja.
Genau.
Ja. Also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es da einmal sehr viel um Selbstführung. Ne? Also ich sage auch, Selbstführung kommt vor Teamführung auf jeden Fall. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den Mut, sich dieses Messer nochmal anzuschauen, ja. Wofür denke ich schon einige auch Angst haben, beziehungsweise Respekt haben, vielleicht auch gar nicht die Notwendigkeit sehen. Und das ist natürlich auch als erster Schritt, wenn man halt dann doch sagt, naja gut, also das Thema finde ich jetzt spannend, mich blockiert irgendwas auch möglicherweise in meiner Führungsrolle, dass ich mir eben Unterstützung hole, damit ich diesen geschützten Raum bekomme, um mich in diesem geschützten Raum auch ausprobieren zu können, weil dann passiert eben nichts. Also dann kündigen keine Mitarbeiter und dann werde ich nicht rausgeschmissen.
Exakt.
Ja, und fall vielleicht auch nicht ins Burnout rein. Was wäre denn jetzt für dich so ein erster Schritt, wenn es jetzt um gesunde Führung geht, also ne, dieses sich verrennen, dass das irgendwie ins Burnout fallen kann oder dass man halt nicht unbedingt gesünder davon wird, das denke ich nachvollziehbar. Aber was wäre denn so der erste Schritt für dich, damit, wenn jemand auch diesen Podcast hört, diese Folge hört, sich damit zu beschäftigen? Gibt es da eine Idee von dir?
Ja, nämlich das Thema Leichtigkeit und Geschmeidigkeit. Ne? Also ich denke, jeden Menschen interessiert es heutzutage, die Dinge, die ich sowieso tue, mit Leichtigkeit zu tun. Mhm. Und darum geht's ja letztendlich, ne? Und dieses Verrennen, dieses, sag ich mal, sich auslaugen, sich verbrennen an dem, was ich eigentlich gerne mache, das ist ja verrückt. Mhm. Ja, die Leute starten ja mit einer Vision, mit einer Idee. Sie machen eine Ausbildung, ein Studium, sie gehen in Unternehmen rein, weil sie bestimmte Ziele im Leben haben. So, das ist ja das Verrückte. Und dabei verbrennen sie sich an ihren eigenen Ansprüchen, an ihrem eigenen Perfektionismus, an ihren eigenen Ängsten und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und was ich eben sagen kann, was ich auch aus dem Leistungssport, ich meine, ich habe bayerische Meisterschaft, habe ich verloren und bin aber an anderer Stelle Vize-Weltmeister geworden. So, wie kann ein Vize-Weltmeister eine bayerische Meisterschaft verlieren? Ja, wie kann das sein? Ne? Und das ist halt das Interessante ist, sage ich mal, dass wir im Grunde genommen dann, wenn wir es uns eigentlich einfach machen könnten, ja, wenn wir es leicht haben, dann denken wir uns ganz, ganz oft, das kann doch nicht so leicht sein. Dann machen wir es uns schwerer.
Aha, ja.
Ja, also wenn ich das gefunden habe, was ich wirklich gerne mache, dann keep it stupid simple. Du kannst das schon so auf die Art und Weise. Du bist schon gut. Ne? Mhm. Du musst nicht noch besser werden. Du musst nicht unbedingt noch mehr machen. Du musst nicht unbedingt noch schneller arbeiten, sondern du machst den Job an der Position, an der du dich gerade befindest, schon sehr, sehr gut.
Mhm.
Ne? Und das ist was, wenn ich das zu den Leuten sage, dann schauen mich die Leute meistens so an und sagen, hä, aber es fühlt sich gar nicht so an. Mhm. Ne? Also das, meine Worte resonieren nicht mit den, was die Leute in sich tragen. Das heißt also, sie tragen ganz, ganz oft immer noch diesen "Ich bin noch nicht gut genug" Glaubenssatz in sich. Und der kommt ja dann auch wiederum irgendwo her.
Ja.
Ja. Und das sollte man sich dann anschauen. Warum ich, obwohl ich schon so viel geleistet habe, immer noch glaube, ich bin nicht gut genug. Ne?
Mhm.
Ja,
das "Ich bin nicht gut genug", das erlebe ich tatsächlich auch sehr oft. Ich glaube, das ist auch besonders für Menschen, die einen sehr hohen Anspruch an sich haben. Ne? Da ist das ein großer Trigger. Gleichzeitig ist es spannend, wenn man das dann raus, oder wenn ich jetzt meinetwegen im Coaching das auch rausgefunden habe mit jemandem, spezifisch dieser Glaubenssatz, es ist erstmal ein Schock für die.
Jo.
Weil die sagen ja, ich muss high performen, so tschakka, tschakka, ich kriege das alles hin, ja. Und dann kommt da so die Erkenntnis, ups, ja, da ist eben so ein Antreiber dahinter, ne? Oder so ein Glaubenssatz, oder mach schnell, sei perfekt, diese ganzen Antreiber, die wir halt in uns tragen. Das Thema Leichtigkeit finde ich total spannend, was du sagst, weil wenn ich es schaffe, da drauf eben mit Leichtigkeit zu gucken und vielleicht auch mit einer gewissen Freundlichkeit gegenüber sich selbst, so, dann ist auch sowas wie eine Führungsrolle leichter umsetzbar.
Ja.
Passt das zu dem, was du gesagt hast, oder?
Ja, 100%. Ja, ich denke da gerade ganz speziell an Monkey Mind oder eben dieses Kindliche. Ne? Wir haben ja einen kindlichen Geist immer noch, und ich will jetzt auch nicht immer erwachsen sein. Ich habe auch mal Lust zum Spielen und zum Kaspern und so. Ne?
Mhm.
Und das Lustige ist, dass das beides in Symbiose miteinander funktioniert. Ich kann mir sehr wohl bewusst darüber sein, über meine Verantwortungsbereiche im Führungsbereich, aber auch im Leben, so im Unternehmen selbst, kann das aber auch spielerisch machen.
Mhm.
Ne? Und zu mir haben dann irgendwann immer die Leute gesagt so, ey Robert, ich finde es total krass, wie spielerisch leicht du an diese Sachen rangehst, auch wenn es bitterer Tobak ist, ja, oder bittere Medizin oder wie auch immer. So,
mhm.
Also die Gegebenheiten, und das ist gewissermaßen eine Kunst, die ein jeder Mensch erlernen sollte, ist, auch mit den bitteren Gegebenheiten spielerisch zu jonglieren, sozusagen. Ne?
Mhm. Ja, okay.
Und das ist so meine Philosophie, mein Weg in Richtung Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und der Verantwortung, mir die Verantwortung eben leicht zu machen, die ich auch trage. Ne?
Ja, dieses Kindliche kann ich total unterschreiben. Und ich denke auch, dass das, wenn man sich das jetzt so überlegt, ja, gerne auch bei dir eben oder auch im Coaching, dass man das in seinem Schutzraum auch ausprobieren kann, weil da passiert ja nichts. Wie schaffen das die Leute, das dann aber in die Praxis zu integrieren? Also in den Führungsalltag, weil ich sag mal, die Mitarbeitenden oder halt der eigene Chef oder Chefin, die haben sich ja nicht möglicherweise mit diesem Thema beschäftigt, weißt du?
Ja.
Gibt es da einen Hinweis oder eine Idee von dir?
Ja, dass man sich mal damit anfreundet, dass man selber so ein bisschen als Wire-Do gilt, also als Verrückter. Ne? Was ich ganz interessant finde, wiederum im Sportkontext, so die erfolgreichsten Sportler der Welt, egal ob das im Fußball, im Turnen, im Kampfsport, wo auch immer, sind Leute, die nicht so kämpfen, nicht so spielen wie andere.
Mhm.
Das heißt, das sind eigentlich so, ja, wenn man jetzt Fußballer anguckt, ich bin jetzt im Fußball nicht so bewandert, aber Cristiano Ronaldo ist ja eine große Hausnummer, Messi ist eine große Hausnummer, um mal die zwei zu nennen. Und die spielen nicht wie alle anderen. Die haben ihren eigenen Stil.
Mhm. Okay.
Und warum spielen sie trotzdem sehr hochklassig, High Performance? Weil sie damit Erfolg haben. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss das nicht machen wie alle anderen. Aber wenn ich mit dem, wie es ich mache, Erfolg habe, kommt kein Unternehmen, niemand kommt an mir vorbei, weil ich Erfolg habe.
Okay, ja.
Ja, das heißt, am Ende des Tages ist das Maß aller Dinge den Erfolg, den die meisten Leute ja anstreben. Die meisten Leute streben den Erfolg aber an, indem sie Dinge kopieren von anderen, die vermeintlich erfolgreich sind. Die haben Glück, die haben ihr eigenes Ding gefunden und sind deshalb mit Strategie XY erfolgreich. Aber am Ende des Tages geht es halt einfach darum, dass jeder seine eigene Erfolgsstrategie, seine individuelle Erfolgsstrategie findet. Und damit wird er erfolgreich sein. Und dann kommt einfach niemand mehr an dir vorbei. So, das ist das Ding. Ja.
Ja, spannend. Also ich finde, dass Führung kann man nur lernen, also so habe ich auch selbst erlebt, ne, indem ich mir viele blutige Nasen geschlagen habe und dann irgendwann ein System entwickelt habe, wenn man mit seiner eigenen Persönlichkeit anfängt, also wenn man die Führungsrolle auf der eigenen Persönlichkeit aufbaut und dazu gehören auch die Führungskompetenzen, die mir besonders wichtig sind, so. Und was du halt sagst, das mit diesem Ausprobieren, mit Leichtigkeit spielen, zu gucken, okay, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Also bis dann der Erfolg kommt, dauert es ja eine Weile möglicherweise. Und da macht man bestimmt viele Fehler, kriegt ordentlich eins auf den Deckel. Das heißt, eine Führungskompetenz, die ich da jetzt raushöre, ist Geduld. dann sowas wie freundlich zu sich zu sein, auch dieses nicht sich selbst zu wichtig zu nehmen, was wir vielleicht hatten, ja. Gibt es da noch ein paar Führungskompetenzen, wo du sagst, für dich selber ist es wichtig, dass eine Führungskraft die hat, um dahin zu kommen, zu sagen, an mir kommt keiner vorbei, ich bin genauso gut, wie ich bin, ich mache das richtig so und ich darf aber trotzdem mich immer ständig hinterfragen, auf eine freundliche Art und Weise, um immer besser zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss Bock darauf haben, auf die Nase zu bekommen. Ne?
Okay.
Also austeilen und einstecken können. Ne? Das, was ich im
Aha.
Kampfsport gelernt habe, was du auch gerade so schön quasi gesagt hast, ich hatte oft eine blutige Nase. Ja, ich auch. Weißt du? Und am Ende, was haben mir diese blutigen Nasen gezeigt? Ja, oder diese Schnitte in den Fingern, wenn ich mich mit dem Messer beim Schnitzen geschnitten habe, wie auch immer, ja.
Ja.
Nicht das Messer ist schlecht. Und
Aha.
auch, ne, und auch nicht das Holz, was ich geschnitzt habe, oder auch nicht der Gegner, sondern am Ende des Tages waren es Nuancen. Es ist oftmals nur noch Feintuning so, ne? Und ich muss einfach Bock drauf haben, mir auch mal eins einzufangen. Also ein bisschen eine gewisse Risikobereitschaft an den Tag legen. Keine Angst davor, Fehler zu machen, ja? Mach mindestens einen Fehler am Tag und du wirst dich stetig weiterentwickeln, ne? Hat auch mal irgendwann irgendjemand gesagt, habe ich zumindest irgendwo aufgeschnappt. Darum geht's, ja, weil, wie gesagt, keiner ist perfekt, wir alle sind nicht unfehlbar, das heißt also, und wir alle sollen, es ist so gewollt, also das ist gewissermaßen unser aller Schicksal, das Maximum an Erfahrungen auf dieser Welt zu machen, sozusagen. Das heißt also, ich kann nur das Maximum an Erfahrungen machen, wenn ich alles einfach erstmal ausprobiere, um zu gucken, wie funktioniert. Ne?
Ja.
Und darum geht es dann letztendlich. Und dann irgendwann bin ich in der Lage zu agieren und zu reagieren, wobei ich reagieren eigentlich viel cooler finde, wie zu agieren. Ne? Ich kann mich ja auch kaputt agieren, weil ich glaube, so und so ist richtig und dann mache ich meinen Plan und dann mache ich es, dann kriege ich wieder auf die Nase, dann stelle ich mich wieder hin, dann versuche ich es wieder, dann kriege ich wieder auf die Nase, dann tut es wieder weh. Aber irgendwann werde ich durch dieses, wenn ich immer wieder angreife, 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 immer wieder ausgekontert werde. Irgendwann werde ich langsamer. Und das ist gut so. Ja, weil dann sind meine Augen, meine Sinne, das ist alles viel offener. Also umso öfter ich auf die Nase bekomme, umso mehr fange ich an wahrzunehmen durch den Schmerz. Und wenn ich dann wahrnehme, dann erkenne ich Dinge, dann erkenne ich Gegebenheiten und dann kann ich auf die Gegebenheiten reagieren. Und das ist meiner Meinung nach der gesündere Führungsstil, nicht gib ihm, gib ihm, gib ihm, angreifen, 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 bis ich endlich mal gewonnen habe, sondern da zu stehen, zu warten, zu gucken und dann zu reagieren.
Okay, ja. Spannend, spannend. Ich habe jetzt, bevor ich zu meinem Spiel komme, noch ein oder zwei Fragen. Und das eine ist, um zu dem Thema Spiritualität einfach ein bisschen zurückzukommen, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit in dem Thema sind, nur für den Zuhörer und die Zuhörerin, das nochmal ein bisschen auf eine Basis zu bekommen, ja? vielleicht in einem Satz zusammengefasst, was hat für dich Spiritualität und Leadership gemeinsam? Und dann aber auch, wie kann ich denn, damit ich nicht so lange auf die Nase bekomme, bis ich überhaupt gar keine Lust mehr auf diese Führungsrolle zum Beispiel habe, wie kann ich denn vielleicht die eine oder andere Geschichte in meinen Tag integrieren, um einfach dieses Bewusstsein, was du gerade ansprichst, ja, also dieses sich trauen zu reagieren, abzuwarten, so wie ich das eben in meinen Alltag integrieren kann. Also erste Frage ist, was hat Spiritualität mit Leadership zu tun? Zweite Frage ist, wie kann ich dieses Bewusstsein mehr in meinen Tag integrieren, damit ich meine Führungsrolle auch gut aufnehmen kann?
Ja. Ja, das, ich liebe diese Frage, weil das ist für mich so essentiell. Auch da bin ich gewissermaßen so ein bisschen Missionar, was das angeht. Also lass uns mal das Wort Spiritualität, Spiritualismus und dann gibt's ja auch noch Spiritismus. Das ist ja ganz, ganz interessant, wie viele Wörter da in unserem Sprachgebrauch umhergeistern. Mhm. Und das Schönste ist Spirit. Es geht ja eigentlich um Spirit. Und Spiritualität, lateinisch Spiritus, heißt Geist. Mhm. So. Und das begeistert mich. Also, sollte ich mir als allererstes die Frage stellen, so passt, weil Spirit, es wird ja auch ein Spirit im Unternehmen gelebt. Ja, wenn ich mir jetzt große Unternehmen anschaue, wie jetzt bei uns in der Region Siemens, Adidas, Schaeffler etc. pp., ne, da wo ich hier wohne in Franken, da lebt jedes Unternehmen so einen gewissen Spirit. Da stand mal ein Mensch, oder bei Adidas waren es halt die Brüder Adidasler, der Adidasler am Ende des Tages, ne? Und der hatte einen gewissen Spirit. Und der hat es einfach mit seinem Spirit geschafft, sozusagen ein Unternehmen aufzubauen. Das heißt, er hat mit seinem Spirit, mit seinem Geist andere Leute angesteckt, die ihm gefolgt sind. Die haben dem Spirit gefeiert und wollten da mit dabei sein. Okay. Mhm. Und jede Bewegung startet mit dem Spirit, mit dem Geist der Bewegung sozusagen. Ja. Und demnach haben wir eigentlich schon in jedem Unternehmen, in jeder Bewegung, überall haben wir einen Spirit. Mhm. Das heißt, eigentlich ist alles spirituell. Okay. Weil es aus dem Geist entsteht. Ja. So. Jetzt haben wir natürlich manchmal halt so relativ weit gestreutes, ich nenne es immer spirituelles Geschwafel. Ja, was keiner so richtig versteht. Also jeder redet von Liebe, Nächstenliebe, Toleranz, Respekt etc. pp. Ne? Ist schon mal geil. Super, dass wir uns darüber unterhalten, aber am Ende des Tages geht's in jedem Unternehmen, aber auch in jeder Bewegung darum, das zu leben. Ja, so. Und das ist für mich dann die Ergänzung, die perfekte Ergänzung zum Spirit, ist eben das, was im Geist entsteht. Ja, der Spirit, den dann auch durch mein Tun in die Welt zu bringen. Das heißt, was sich ein jeder Mensch, egal ob Mitarbeiter, Führungskraft in einem Unternehmen, fragen sollte, ist, kann ich mich mit dem Unternehmensgeist, mit dem Unternehmensspirit identifizieren? Wenn ich da ein ganz klares Ja setzen kann, bin ich richtig, auf jeden Fall. Mhm. Ne? So, wie integriere ich das Ganze in den Alltag, war so die zweite Frage. Genau so, weil wenn ich mich mit dem Unternehmensspirit identifiziere und sage, jawohl, das ist mein Spirit, da gehe ich rein, dann habe ich meinen Spirit integriert in meine Tätigkeiten.
Okay.
Ne? Ja. Genau, that's it.
Ja, spannend. Also es geht vielleicht dann auch Richtung gelebte Unternehmenskultur und Unternehmenskultur, die auf dem Zettel steht so ein bisschen. Ne? Also die ist ja manchmal auch nicht unbedingt die gelebt ist.
Genau, und wichtig ist die gelebte, die gelebte.
Ja. Ja, das heißt, ich darf in einem Unternehmen auch erstmal sein, damit ich weiß, ob der Unternehmensspirit zu mir passt, so. Ja?
Ja.
Um den mir dann bewusst zu machen, zu gucken, wie kann ich den fördern, nicht in meinem Leadership-Spirit, nehme ich das einfach mal, sondern auch von Seiten von meiner Persönlichkeit her praktisch. Also es ist ein Match praktisch zwischen.
Genau. Also und bitte auf jeden Fall nicht nur wegen Status oder wegen dem Gehaltszettel oder das, was ich am Monatsende auf dem Konto habe. So. Das kommt. Das ist so, der Status und das hohe Gehalt auf dem Gehaltszettel, das kommt sowieso. Ne? Mhm. Viel wichtiger ist es eben, ob das zusammenpasst.
Okay.
Ja.
Eine Frage stelle ich noch zurück. Ich glaube, ich mache das mit meinem Spiel jetzt erstmal, weil ich bin nämlich gespannt, auf welche Dinge wir da noch kommen. Und dann gucke ich mal, ob ich noch eine Frage für dich habe. Das Spiel einfach für alle, die den Podcast zuerst hören und natürlich auch für dich. Das ist im Prinzip ein Abschluss von dem Interview. Ich finde es ganz nett, um einfach das Ganze abzurunden. Und ich suche mir immer so 20, 22 Begriffe sind es jetzt bei dir aus sämtlichen Social Media und überall, wo ich dich finde. Das heißt, ich sage jetzt nicht, ich stalke meine Gäste, aber so ein bisschen vielleicht schon. Genau, und dann gucke ich mir immer irgendwie was raus und bin dann einfach gespannt, was dann für eine Antwort kommt. Also das heißt, ich sage dir jetzt, such dir ich sag mal, drei Zahlen aus zwischen 1 bis 22. Dann kommt ein Begriff und dann kommt eine kurze Antwort zu dir. Von dir.
Jawohl.
So, genau. Und genau, jetzt kannst du mir einfach drei Zahlen zwischen 1 und 22 sagen. Dann markiere ich mir diese Zahlen an, beziehungsweise die Begriffe. Und dann bin ich ganz gespannt, was du für eine Antwort für uns hast.
Also, ich nehme die 10.
Die 10, okay. Ja.
Ich nehme die 19.
Die 19. Ah, das ist auch cool. Da bin ich gespannt. Aha.
Und ich nehme die 21.
Okay, perfekt, ja. Super. Gut, dann fangen wir doch mal oben an. Die 10 ist Verstand verlieren.
Yes. Also Verstand verlieren, ich bin ein großer Fan davon, meinen Verstand zu verlieren. Weil wenn ich den verloren habe, dann bin ich nicht mehr so geframed. Das heißt also, der Verstand framet alles, was in mir drin ist, was auf der einen Seite gut ist, aber ich möchte Bewusstsein schaffen dafür, dass Verstand verlieren auch gut ist, ja, so wie den Verstand zu benutzen auch gut ist. Leider ist der in unserer Gesellschaft, ist das sehr negativ konnotiert. Ich möchte nicht meinen Verstand verlieren. Oh mein Gott, was passiert, wenn ich meinen Verstand verliere? Und ich kann euch sagen, nur Gutes. Wenn der rechtzeitig wieder einsetzt und das, was aus dir herauskommt, wenn du deinen Verstand verloren hast, dann wieder in den gesunden Rahmen packt, sozusagen. Ja.
Okay, gut. Ja, spannend. Die 19 ist, if you want to be limitless, stop pushing yourself to the limit.
Ja, genau. Also in der Spiritualität redet man viel von Fülle. Man redet dann auch teilweise negativ konnotiert von Reichtum und so weiter und so fort. So, wir wollen immer mehr, immer weiter, immer schneller. Also wir haben schon diesen Anspruch, limitless zu sein. So, wir wollen diesen Deckel nicht. Wir wollen frei sein. Da geht es auch ganz, ganz viel um Freiheit am Ende des Tages, den ich wiederum materialisiere und sage, okay, wenn ich so und so viel Geld am Konto habe, bin ich frei, wenn ich und so weiter und so fort. Ne? Aber dieses Materialistische sozusagen limitiert uns. Das heißt also, ich versuche mich selbst weiter, höher, schneller zu pushen, mehr Geld und so weiter und so fort, auch Freiheit durch Geld, aber auch Autos, Häuser, whatever, ja, Investitionen, die mir noch mehr Geld bringen, so all diese Dinge, wo es da gerade hingeht, ne, und dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr limitiert dich viel mehr, wie wenn du von dem, was du wirklich brauchst, gerade so viel nimmst, wie du auch brauchst. Und dann bist du frei. Und wenn du frei bist, dann bist du limitless.
Okay. Ja. Ja, spannend. Also vielleicht auch mal so drauf zu gucken, was habe ich denn eigentlich schon, ne?
Ja. Genau. Ja. Und was brauche ich eigentlich, ne?
Ja.
Um mich frei und glücklich zu fühlen. Ja.
Ja. Der letzte Begriff ist wannabe.
Ja. Wannabe, ja, I wanna be, so, so dieses ich will dies sein, ich will das sein, ich will dies machen, ich will das machen, ich will. Und da zitiere ich jetzt so ein bisschen meine Kinder und auch mein eigenes kindliches Ich, habe wirklich tief angefangen mit meinem eigenen kindlichen Ich zu arbeiten, als ich Kinder hatte, weil mir meine Kinder richtig krass auf die Nerven gegangen sind mit diesem ich will. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, was ich überhaupt alles will. Ja. Und teilweise dann auch so habe ich mich selbst stehen sehen, mit einem Bein am Boden stampfend und beleidigt sein, wenn ich nicht bekommen habe, was ich will. I wanna be, hat mich ganz viel Nerven gekostet. So. Mhm. Ne? Und wannabe ist ja so ein, wird ja teilweise in der englischen Sprache auch so ein bisschen abwertend, ja, du wannabe, ja. Du möchte gern so auf die Art und Weise, mhm. ja. Und wenn du zu viel willst, dann wirst du tatsächlich zum möchte gern, ja, was mich wieder zu diesem Limitless bringt, so sich wirklich mhm. darüber bewusst zu werden, was ich eigentlich wirklich brauche und was ich eigentlich nur will, weil ich glaube, dass ich es brauche. Ja, mhm. dass ich so möchte gern werden, ja, und wenn ich mir bewusst darüber bin, was ich wirklich brauche, dann werde ich zum Be, also dann bin ich in der Lage zu sein, sozusagen, und mhm. bin weniger möchte gern, ja. Ja,
okay, ja, das ist eine tolle Definition, the wannabe. Gut, also ich baue jetzt meine Frage, die ich eigentlich noch auf meiner Liste habe, so ein bisschen um. Und zwar, gibt's von dir aus deiner persönlichen Erfahrung Impulse, wie du deine Vision oder dein Schicksal leben kannst? Und zwar so, wie wir das jetzt gerade in diesem Interview mit der Leichtigkeit, mit sich nicht treiben zu irgendwas, dieses Beobachten von sich, diese in Ruhe kommen, bei sich anzufangen. Und besonders deswegen und nicht trotzdem, sondern deswegen erfolgreich zu sein. Gibt es da irgendwie was von deiner persönlichen Erfahrung gerne auch her, was es möglich ist, da den Schlüssel zu finden?
100%, ja, es ist Warten.
Okay, komplizierte Frage und eine sehr einfache Antwort. Sowas liebe ich.
Ja, mega. Ich führe es noch ein bisschen aus. Naja, jedenfalls ist das Ding halt, dass ich sinnlich bleibe auf jeden Fall. Ja, mhm. weil der Angler, der sich an den See setzt, der weiß, er fängt einen Fisch. Mhm. So. Und der Angler, der ein gutes Gefühl dabei hat und sich denkt, hey, ist ein guter Tag und seine Sinne benutzt hat und sagt, ah, heute setze ich mich genau an die Stelle, an dem See, zu der Zeit, mhm. weil da schwimmen die fettesten Fische. Das macht er ja mit seinem Gefühl, mit seinen Augen, mit seinem, ne? Und dann setzt er sich dahin und dann, der hat ein gutes Gefühl, die Sonne scheint wunderbar und der fängt den Karpfen auf jeden Fall. Mhm. Während der loszieht und sagt, boah, ich muss heute einen Fisch fangen und dann ist er gar nicht sinnlich, sondern einfach nur vom Hunger getrieben sozusagen, mhm. Bei dem wird der Fang ein bisschen kleiner ausfallen. So. Okay. Das heißt, ja. sinnlich bleiben, sich geduldig mit seinen Sinnen den richtigen Platz zur richtigen Zeit am richtigen Ort aussuchen, sich hinsetzen und warten.
Okay. Genau. Ja, vielen Dank. Mir ist es noch wichtig zu wissen, auch von dir, wo findet man dich denn am besten? Also wenn jetzt jemand sagt, also der Robert, das ist spannend, was der erzählt.
Also gerade, ja, also gerade bin ich auf Instagram sehr aktiv. Ja, und der Kanal gefällt mir, der ist einfach, simpel, ich hau da mein Zeug raus. Und genau, also entweder auf Hypnomentor, mhm. Oder ich habe noch einen zweiten Kanal, da haue ich so Selbsthypnose-Hacks für den Alltag raus. Mhm. Das nennt sich Hypno-Hacks.
Okay, alles genau. klar. Ja, ich packe auch alles in die Shownotes. Also du schickst mir einfach das, was ich über dich mit reinpacken kann. Das mache ich. Und genau, und das letzte Wort gehört meinem Gast. Gibt es noch irgendwie was, was du loswerden willst, was wir nicht angesprochen haben? Was du nicht...
Ja, am Ende des Tages... Keep it stupid simple. Das ist das, was mir einfach noch einfällt. Bleib sinnlich, bleib geschmeidig und alles kommt.
Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen ja. Dank, dass du da warst und für die tollen Impulse, die du uns gegeben hast.
Hat mir mega Spaß gemacht. Ich danke dir.
Vielen Dank dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.